Mein heutiges Thema passt, finde ich, gut in diese Woche mit den beeindruckenden NSU-Filmen in der ARD. Eine Frau stellt sich mutig den Nazis entgegen und berichtet, wie sie Rassisten erlebt hat und wie sie versuchte, zu den Wurzeln von Rassismus vorzudringen. Mo und die Arier allein unter Rassisten und Neonazis, S. Fischer, 14,99 Euro. Über dieses Buch, über das Leben dieser Frau, möchte ich sprechen. Darüber, Zitat, wie es einen mürbe macht, dieser Nazi-Scheiß. Mein Gast wurde 1963 in Kassel geboren als Tochter einer deutschen Buchhalterin und eines Studenten aus Ghana. Unter den vielen Nazis, schreibt sie an einer Stelle, bin ich die Einzige, die wirklich braun ist. Sie studierte in Kassel visuelle Kommunikation und an der Berliner Universität der Künste klassischen Gesang. Sie war die erste afrodeutsche TV-Moderatorin. Liebe Sünde hieß die Sendung. Als Schauspielerin war sie in Roman Polanskis Film The Ghostwriter als US-Außenministerin Condoleezza Rice zu sehen. Das Buch entstand nach einer Dokumentarfilmarbeit zu diesem Thema. Sie ist Botschafterin der Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung gegen Rassismus. Herzlich willkommen, Mo Asuman.
Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Schön, bei Ihnen zu sein.
Danke. Die Intensivbeschäftigung mit dem Thema Rassismus begann nach einer Morddrohung eines Neonazis gegen Sie, dazu später mehr. Ich möchte, dass Sie uns erst berichten, wie Rassismus, wie die Suche nach Identität in Deutschland davor schon Ihr ganzes Leben geprägt hat. Und für Ihre Mutter, so schreiben Sie zum Beispiel, waren Sie ein Revolutionskind?
Ja, also ich bin die Revolution meiner Mutter, denn meine Mutter hatte selbst eine Mutter, die bei der SS war, was wir allerdings erst später herausgefunden haben.
Nach dem Tod ihrer Großmutter.
Nach dem Tode meiner Großmutter. Meine Mutter ist natürlich mit der Nazizeit noch viel stärker groß geworden. Das war quasi eigentlich immer im Munde von allen. Sie ist ja 1942 geboren, hat ja auch noch in der Nazizeit ein bisschen gelebt. Und dann hat sie irgendwann einen schwarzen Studenten aus Ghana getroffen. Den hat sie dann geheiratet und deshalb bin ich ihre Revolution. Und das findet sie, glaube ich, ziemlich klasse, auch heute noch.
Was hat Ihnen Ihr Vater bedeutet?
Mein Vater, ja, ich hatte mit meinem Vater sehr, sehr wenig Kontakt. Wir sind ja, als ich 2 Jahre alt war, wegen meiner Hautfarbe und der Hautfarbe meines Vaters aus dem Haus rausgeflogen. Und danach ist er dann nach England gegangen, hat dort in England gelebt und ich habe ihn sehr, sehr selten gesehen. Aber er war immer präsent. Auch er hat natürlich das Schwarze, also meine Hautfarbe natürlich repräsentiert, wobei ich einfach wirklich sehr, sehr wenig damit zu tun hatte. Ich habe ihn irgendwie geliebt, obwohl er sehr, sehr weit weg war. Aber er war irgendwie immer da, selbst wenn ich meine Hand angesehen habe, habe ich meine Hautfarbe gesehen und dann habe ich natürlich auch meinen Vater gesehen.
Als Sie 5 Wochen alt waren, gab Ihre Mutter Sie in ein Kinderheim. Sie kamen dann auch zu einer Pflegefamilie. Am Wochenende durften Sie dann zu Ihrer richtigen Familie zurück. Hat Ihnen Ihre Mutter das eigentlich jemals erklärt?
Naja, also wir haben über solche Dinge wirklich wenig gesprochen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das scheint wirklich anderen Leuten auch so zu gehen. Erst als ich mehr mit dem Thema Rassismus zu tun hatte, ganz offensiv, ja, habe ich meine Mutter auch wirklich mal auf solche Dinge angesprochen. Vorher habe ich mich nicht getraut, da war ich in mir selbst drin, da war ich einfach nur das Opfer und habe das so mit mir selber ausgemacht. Aber dann, irgendwann habe ich sie dann auch angesprochen und gesagt, wieso hast du mich weggegeben mit 5 Wochen? Und sie sagte eben, sie musste arbeiten. Und zu der Zeit gab es eben noch keine Kita nebenan. Und meine Großmutter, die hätte auch aufpassen können, aber die hat auch gearbeitet. Und mein Vater war weg, also blieb dann quasi nur Kinderheim und dann Pflegeeltern.
Haben Sie noch Kontakt zu den Pflegeeltern? Haben Sie Erinnerungen an diese Zeit?
Ja, das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Also die Pflegeoma, muss man sagen, die war schon älter. Die ist jetzt kürzlich gestorben. Die habe ich wirklich sehr geliebt. Und auch das Haus dort, wo ich gelebt habe, da gab es Katzen, da gab es kleine Kaninchen und Katzenbabys sind ständig geboren. Ich bin mit dem Opa auf dem Heuwagen so durch die Gegend gefahren. Der hat mich auf dem Heuwagen den Berg hochgezogen. Und das war eigentlich ganz schön. Und auch die Tochter von der Pflegeoma, das war in Oberfelmer in der Nähe von Kassel, die hat sich immer sehr stark auch für mich eingesetzt. Die hat immer gesagt, okay, du bist hier die Einzige, die eine andere Hautfarbe hat in der ganzen Gegend, aber wir halten zu dir. Ich glaube, das hat ihr auch Spaß gemacht.
Sie haben schon Ihre Oma erwähnt. Es gab zwei ja eigentlich, nämlich Ihre Uroma und deren Tochter, also Ihre Oma Charlotte. Und als Sie geboren wurden, beziehungsweise schon vorher, wollte sich Ihre Oma vor die Straßenbahn werfen, weil sie das nicht ertragen konnte, dass ihre Tochter ein schwarzes Kind zur Welt bringen wird?
Ja, wie soll man sich das vorstellen? Oma Charlotte hat in der Nazi-Zeit gelebt. Die ist ja von morgens bis abends mit diesem Nazi-Quatsch da vollgepumpt worden. Wie übrigens ja alle. Das war ja nun mal so. Da gab es gar nicht die Vorstellung, dass man jetzt einen schwarzen Menschen in der Familie hat. Das kam einfach nicht vor. Das hat wahrscheinlich Ängste ausgelöst. Und sicherlich war sie dann eben auch schon ein bisschen abgefärbt von ihrer Position bei der Waffen-SS. Sie hat da geheime Dokumente geschrieben. Deshalb sagte sie, als sie hörte, ich komme auf die Welt, ich bringe mich um. Das war's. Also sie wollte sich wirklich vor die Straßenbahn schmeißen und sich das Leben nehmen, weil sie das als so schlimm empfunden hat, dass plötzlich jemand in ihrem Leben ist, in ihrer Welt ist, der einfach nur anders aussieht. Also ich kann das eigentlich gar nicht begreifen, aber so war das für sie. Das muss offensichtlich ein richtiger Schock gewesen sein. Der nächste Schock, den sie dann aber hatte, war, als sie mich in der Wiege liegen sah und mich ganz süß fand. Das war wahrscheinlich der nächste Schock.
Sie waren einfach die Sonne.
Ich war einfach die Sonne. Ich war wirklich eine Sonne. Ich habe gelächelt wie jedes Baby. Und in dem Moment hat meine Großmutter wahrscheinlich diese Ideologie irgendwie, ja, abgelegt, wie so ein Mantel in die Ecke gehängt. Und dann war ich plötzlich die Nummer eins. Das hat meine Mutter mir noch gesagt. Also vorher war sie die Nummer eins, aber dann war ich plötzlich die Nummer eins.
Oma war ihr Fels in der Brandung?
Oma war mein Fels in der Brandung, genau. Sie war nicht besonders groß, sie war ziemlich dick, sie hatte so eine Krankheit Basedow und deshalb hatte sie so Glubschaugen. Die haben uns alle immer komisch angeguckt, mich wegen der Hautfarbe, meine Oma wegen der Glubschaugen. Und irgendwie waren wir, glaube ich, auch ein ganz witziges Gespann. Sie hat auf jeden Fall immer auf mich aufgepasst und wenn ich nachts Angst hatte, dann bin ich einfach zu ihr ins Bett gekrabbelt und habe mich an sie gekuschelt. Und ich wusste natürlich damals nicht, dass sie bei der SS war. Also okay, als ganz kleines Kind hätte ich mir darunter auch nichts vorstellen können. Aber später dann, in der Pubertät, hätte ich mit Sicherheit gesagt, was, SS? Ich wäre sofort weg gewesen.
Das heißt, das hätten Sie nicht ertragen.
Das hätte ich sicherlich nicht ertragen. Nee. Und ich hätte sie mit Sicherheit aus meinem Leben verbannt. Und deshalb bin ich auch wirklich froh, dass ich das erst später erfahren habe. Denn sie hat sich ja tatsächlich verändert. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man in der Nazi-Zeit gelebt hat und all diese Dinge dort mitgemacht hat, dass man sich trotzdem verändern kann. Das finde ich einfach schön. Und das gibt mir unglaublich viel Mut und Zuversicht, dass sich auch Leute, die heute in diesem rechtsextremen Spektrum unterwegs sind oder auch nur in Richtung AfD oder Pegida, dass auch diese Leute sich verändern können, wenn einfach eine menschliche Komponente dazu kommt.
Das heißt also, zusammengefasst, heute sehen Sie Ihre Oma anders. Also als Jugendliches kann man verstehen, da ist man auch rebellisch und so. Obwohl, wenn Sie so eine intensive Beziehung hatten zu Ihrer Oma, dann als Jugendlicher hat man die Kraft wahrscheinlich nicht.
Ja, ich habe nicht wirklich gekämpft gegen sie damals, weil meine Mutter hat immer gearbeitet. Als ich 12 war, ist meine Mutter nach New York gegangen. Da habe ich meine Mutter quasi nur zweimal im Jahr gesehen, wenn ich nach New York gereist bin. Aber ansonsten war ich bei meiner Oma. Die hat quasi mein Leben bestimmt und ich hing ja auch von ihr ab und alles. Und aber ich fand sie auch cool. Sie hat auch gesagt, also wenn jemand Neger zu dir sagt, dann sag einfach du Kalkeimer. Und sie hat mich auch in Schutz genommen.
Als sie ganz klein waren, also 2, warf der Vermieter in Kassel ihre Familie aus der Wohnung. Und dann lese ich, das ist alles meine Schuld, war das schmerzliche Mantra, das ich meine Kindheit und Jugend über mit mir herumgetragen habe, obwohl sie das ja mit 2 gar nicht mitbekommen haben. Aber warum diese Schuld?
Ich glaube, das ist ganz normal, dass Kinder, wenn irgendwas schief läuft, immer sagen, das ist meine Schuld. Ich glaube, das ist einfach so. Und ja, bei mir gab es eben dieses Ereignis, dass die ganze Familie eben aus dem Haus rausgeworfen wurde. Und was wurde mir erzählt und ich habe das so mit mir rumgeschleppt. Ich habe oft gedacht, ich bin schwarz, ich bin schuld. Das sind auch einfach Bilder, die auch in der Gesellschaft, auch in den Medien auch immer wieder gezeigt werden. Also ich bin zumindest mit Bildern von schwarzen Menschen so groß geworden, dass die immer entweder arm waren oder Diebe waren oder Verbrecher. Sowas sieht man ja auch heutzutage noch in den Filmen. Und da wächst man einfach ja, mit diesem Gedanken auf, dass man nicht so gut ist. Und wenn dann die Nazis noch dazukommen und das dann bestätigen, dann wird's richtig schlimm.
Nicht so gut, da will ich noch einen Moment dabei bleiben. Mit 17 standen sie auf einer Brücke und wollten springen. Aber ein Triebwagen, der auf den Gleisen stand, fuhr plötzlich, sie meinten ohne Fahrer, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber egal, der fuhr genau an die Stelle, wohin sie springen wollten. Und dann haben sie es glücklicherweise nicht getan. Wie kam es zu diesem Suizidgedanken?
Ja, es wurde mir einfach alles ein bisschen zu viel. Ich hatte keinen Halt. Ich hatte keine Identität vor allen Dingen. Ja, ich glaube vor allen Dingen erstmal auch die Identität. Wer bin ich eigentlich? Bin ich eine Schwarze? Bin ich eine Weiße? Gehöre ich da überhaupt hin? Und wenn Leute dann fragen, woher kommst du? Und du sagst, du kommst aus Kassel und die kriegen dann irgendwie einen Lachanfall. Ja, die lachen sich kaputt und sagen, Kassel, ja gut, das kann aber auch irgendwie nicht sein. Schauen Sie mal Ihre Hautfarbe, wo kommen Sie eigentlich wirklich her? Ich wusste einfach nicht, wo ich wirklich hingehöre und war dadurch einfach haltlos. Und irgendwann war das einfach so schlimm, dass ich auch nicht mehr darüber sprechen konnte. Jetzt während des Buchs habe ich dieses Ding wieder ausgegraben. Die hatte ich auch total verdrängt. Und ich konnte damals mit niemandem darüber sprechen, weil das war auch gar kein Thema damals. Niemand hat sich über die Identität einer Afrodeutschen Gedanken gemacht oder über die Identität einer Migrantin.
Und beim Stichwort Identität ging es vor allen Dingen darum, dass sie nicht locker sagen konnten, ich bin Deutsche. Das ist natürlich heute nach den Diskussionen, die wir so geführt haben, um diese Geschichten, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, besonders bemerkenswert, wenn Sie das schreiben.
Ja, ich kann das heute sagen, ich bin Deutsche. Ich bin Deutsche, ich bin Deutsche, ich bin Deutsche. Das kann ich sagen. Und das läuft mir wirklich über die Lippen ganz locker. Aber als Kind konnte ich das nicht sagen. Und ich muss auch sagen, das ist, naja, bis vor 3, 4 Jahren konnte ich das nicht sagen. Also das kam mir nicht über die Lippen, weil mir das immer verwehrt wurde. Und ich habe mich dann auch mit Deutschland nicht identifiziert. Das heißt natürlich auch, eigentlich konnte ich meine ganze Kraft, die ich eigentlich besitze, auch diesem Deutschland gar nicht schenken. Das ist ganz schön vertane Energie. Wenn man ein Leben lang als die Schwarze angesprochen wird, warum sollte man dann sagen, ich bin Deutsche? Es ist ja dann auch oft so, dass natürlich in dem Umfeld, und das war natürlich bei mir auch so, dass wenn es dort Rassismus gibt, dann kommt die Mama oder der Papa, aber in meinem Fall die Oma, und sagt, komm mal ganz dicht zu mir, ich sag dir jetzt mal was. Wenn die sagen, du gehörst nicht dazu, dann sag du, du gehörst zu der Familie.
Sie haben in Ihrer Kindheit auch immer dafür gekämpft, dass es einen weißen Anteil in Ihrer Familie gibt. Das ging bis zu Ihren Haaren, die Sie sich fast verhetzt haben, weil Sie die anders haben wollten.
Ja, ach, ich habe so viele schlimme Dinge gemacht. Ich habe mich ja in Jeans reingezwängt, ja, um einfach so einen ganz flachen Hintern zu bekommen. Da habe ich fast überhaupt gar keine Luft mehr bekommen und ich konnte kaum noch atmen. Und es ging mir oft einfach körperlich schlecht, weil ich so sein wollte wie die anderen. Dann habe ich eben die Haare versucht zu glätten und diese Glättchemie war so kopfhautverätzend, ja. Das war also wirklich alles total unschön. Man kann es zusammenfassen, indem man sagt, Rassismus macht einen langsam. Es verlangsamt dein Leben, es hält dich auf in duseligen Gedanken, so zu sein wie die anderen oder irgendwie dazugehören zu wollen. es hält dich auf mit all deiner Energie, die du hast für das Leben und du willst da rausspringen, mit Leuten kommunizieren und wirklich das Leben voll auskosten und hängst dummerweise ewig in diesen blöden Gedanken fest. Und das ist Absicht, das machen Rassisten wirklich absichtlich, dass sie dich aufhalten, damit sie selbst einen Vorteil haben.
Frau Asemann, im Zusammenhang mit Oma und SS und dem Ausknipsen der Sonne, was Sie ja nicht wollten, Sie waren die Sonne und Sie wollten sich ja für die Oma nicht ausknipsen, steht der Satz, ich zitiere, über das Ende einer Geschichte entscheidet man immer selbst, nicht sein Gegenüber. Mir kommt das wie ein Schlüsselsatz vor.
Ja, das hat damit zu tun, dass ich ja dann irgendwann angefangen habe, mich auch mit Rassisten zu treffen. Also nicht nur die allgemeinen...
Schon die Hardcore-Leute, ja.
Schon die Hardcore-Leute, also alles Mögliche. Nazis, normale Rassisten, Ku Klux Klan und so weiter. Und ich war meistens, in der Anfangszeit zumindest, so in mir gefangen, dass ich mein Gegenüber gar nicht gesehen habe. Dann konnte ich auch nicht mehr selber entscheiden. Da haben die entschieden, durch das, was sie mir gesagt haben, was mich noch immer weiter geschwächt hat. Irgendwann habe ich das aber geschafft, tatsächlich meine Vergangenheit so ein bisschen auch abzustreifen. Ich habe viel mit meiner Mutter gesprochen, was sie erlebt hat, dass sie auch mal, was weiß ich, stundenlang durchgeweint hat. Das wusste ich alles vorher nicht. Und all diese Dinge haben einfach dazu geführt, dass ich das ablegen konnte, dass ich nicht mehr die Mo war, die ein Opfer war, sondern ich war plötzlich Mo. Ich war einfach Mo, ich war da.
Sie waren eine handelnde Person.
Ich war eine handelnde Person, ich war da. Und aus dieser Position heraus war es mir dann möglich, mein Gegenüber, die Nazis, anzugucken, sie zu beobachten, nicht beobachtet zu werden. Und dann habe ich plötzlich Dinge gesehen, die mir vorher überhaupt gar nicht aufgefallen sind. Bei einem zum Beispiel, der war Jurist sogar, Nazi-Anwalt Jürgen Rieger, da habe ich dann festgestellt, nachdem ich so von dem angepöbelt wurde, ja, man würde sie in Moor versenken und solche Dinge, hat er zu mir gesagt.
Sie gehören einfach nicht dazu.
Ja, ich gehöre einfach nicht dazu. Da habe ich dann irgendwann festgestellt, was macht der denn eigentlich? Und habe festgestellt, der will mich ja provozieren. Der will mich ja aus meiner Mitte rausholen. Der will mich aus der Balance bringen. Das darf ich nicht zulassen. Sowas habe ich früher nie erkannt. Ich dachte einfach nur, der sagt gemeine Sachen zu mir und der will sich irgendwie besser darstellen. Aber dass der mich direkt beeinflussen will, damit ich aus meiner Mitte rauskomme und damit ich schwächer werde, ja, das habe ich so gar nicht gesehen. Und irgendwann konnte ich die Leute einfach beobachten. Und das war auch ganz interessant, wenn er merkte, das eine klappt nicht mehr. Er konnte mir sonst was noch an den Kopf schmeißen. Ja, ich möchte nicht, dass die Deutschen in 200 Jahren so aussehen wie Sie, sagt er zum Beispiel. Als er dann gemerkt hat, dass mich das nicht mehr so schüttelt, dann hat er andere Dinge versucht. Und da habe ich richtig gemerkt, dass er alle Strategien durchprobiert hat. Das war interessant.
Sie haben viel Rassismus erlebt, das hörte man ja jetzt heraus. Der Höhepunkt, ich will das kurz zusammenfassen, damit Sie das nicht nochmal erzählen müssen, war 2001 eine Morddrohung. Der Neonazi Lars Burmeister sang mit seiner Band White Aryan Rebels, also weiße arische Rebellen, auf der CD Noten des Hasses die Zeile »Die Kugel ist für dich, Mo Asumang, die Kugel ist für dich«. Der Mann war fortan für Sie die, ich zitiere, ständig sprudelnde Panikquelle. Sie hatten ständig Todesangst vor Lars. Waren alle Ihre Anti-Nazi-Aktivitäten also gewissermaßen eine Therapie?
Also die Nazis, die ich getroffen habe, die waren alle für mich Lars. Egal, ob es nun Lars persönlich war oder ob es jetzt dieser Jürgen Rieger war oder der Ku Klux Klan. Das war immer eine Bewältigung, ja, diesen Menschen aus dem Kopf zu bekommen und überhaupt das Thema loszuwerden, wegzuschütteln quasi und frei zu sein.
Aber wegschütteln heißt das, das schreiben Sie an einer Stelle, da haben Sie gewissermaßen Ihre Kindheitsschuld abschütteln können?
Ja, ich habe ja dann auch versucht, diesen Lars Burmeister zu treffen. Die Antifa, die haben mir immer wahnsinnig viel geholfen. Die haben mir dann auch gesagt, wo er steckt, bei einem Motorradclub in Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg. Und naja, die haben mir natürlich auch gesagt, dass es wahnsinnig gefährlich ist, aber ich dachte, ich muss dahin.
Also, mit einer Harley, ja.
Ja, ich habe mir eine Harley geliehen. Ich habe zwar selber einen Roller, aber dann dachte ich, nee, das lass mal lieber, lachen die sich ja aus, wenn du da mit dem Roller ankommst.
Das war schon richtig gefährlich, oder?
Das war sehr, sehr gefährlich. Also da waren richtig Hardcore-Jungs in Leder und Totenköpfe an jeder Stelle aufgemalt oder aufgedruckt. Und ich weiß nicht, was dort alles abgeht, aber
Sie haben ihn nicht getroffen. Sie haben ihn nicht getroffen, auch nicht vor Gericht, weil ich meine, der kam ja vor Gericht. Der hat 3 Jahre bekommen, wenn auch auf Bewährung, was Sie natürlich bedauert haben. Aber er ist ja verurteilt worden und auch da sind Sie ihm nie begegnet.
Also als diese Phase war, dass er vor Gericht ging, da war ich noch gar nicht so weit. Also da hätte ich mich nicht mal ins Gerichtshaus getraut. Ich musste mich da wirklich ganz, ganz langsam rantasten. Und irgendwann war ich eben so weit, bin dann eben mit einer geliehenen Harley dahin gefahren und habe dann einfach gewartet, bis er mit mir spricht. Aber er hat sich nicht rausgetraut.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Mo Asumang, Schauspielerin, Moderatorin, Dokumentarfilmerin und Autorin des Buches Mo und die Aria, allein unter Rassisten und Neonazis, S. Fischer, 14,99 €. Frau Asumang, Sie waren bei einem Nazi-Chefideologen, bei diesem Rieger. Sie waren bei 3000 Nazis auf einer Demo auf dem Alex, immer eben allein. Und Sie gehören nicht dazu, hat man Ihnen gesagt. Wie fühlt sich denn, da will ich noch mal drauf zu sprechen kommen, wie fühlt sich denn das an?
Auf dem Alex unter 3000 Rassisten, also ich habe mich da ja nicht hingebeamt. Ja? Ich bin ja da ganz langsam hingelaufen. Und also auf dem Weg dorthin, ja, spürt man eigentlich die Angst in jeder Pore. Der Nacken wird heiß, die Hände werden feucht, der Körper zittert. Und es steigt totale Übelkeit auf. Also so fühlt sich das an. Und ich habe dann einfach versucht, auch einen Fluchtweg für mich zu planen und habe dann bei jeder Polizeiwanne angeklopft und habe gesagt, hallo, falls ich hier flüchten muss, könnt ihr mir dann bitte aufmachen? Also ich habe das schon so ein bisschen abgesichert. Ich hatte auch einen Kameramann dabei, aber das wäre natürlich bei 3000 Nazis auch jetzt nicht wirklich eine große Hilfe gewesen. Und dann habe ich versucht, auch andere Techniken herauszufinden, wie man eben die Angst los wird. Ich habe dann versucht, jeden Muskel meines Körpers zu ertasten, zu erfühlen und auch speziell mein Gesicht. Sie haben ja das Buch gelesen und da sehen Sie ja, wie ich das beschreibe. Und am Ende merke ich, dass es da einen bestimmten Muskel gibt, der meine Lippen nach oben zieht. Und am Ende merke ich, oh, du hast eben gerade kurz gelächelt. Das muss ich öfters probieren. Und das war auch zum Beispiel der Anfang von auch einer neuen Ära, dass ich auch dort stehen konnte und auch merken kann, dieser Hass dringt nicht mehr in mich ein von diesen Leuten, sondern ich schaffe das, ich selbst zu sein und habe mein Lächeln wiedergefunden.
Und schließlich auf dem S-Bahnhof Lichtenberg trafen Sie sich mit einem Mann, den Sie auf einem, sowas gibt's auch, Nazi-Dating-Portal als Moni in Berlin mit einem Jugendfoto Ihrer Mutter kennengelernt hatten. Und später waren Sie allein bei finster, dreinschauenden, wirklich Hardcore-Nazis in Gera. Und bei dem Mann auf dem Bahnhof Lichtenberg, da bleibt eigentlich nur übrig, was bleibt von einem Nazi, wenn er poppen will? Also der war eigentlich ganz friedlich. Und dann wollten die Leute in Gera Selfies mit ihnen machen. Und das hat ihr Weltbild auf den Kopf gestellt, schreiben sie. Warum?
Ich habe einfach wirklich beobachten können, was es mit den Nazis macht, wenn man da mal eine Weile ausharrt. Ja, ich bin ja, wenn ich dann unterwegs war, nicht mal eine Viertelstunde da vorbeigegangen, sondern stundenlang. Teilweise wirklich bis zu 12 Stunden hing ich da ab unter diesen Jungs. Und in Gera war das ganz interessant. Am Anfang haben die mich also sowas von weggeekelt mit Blicken, mit Schubsen, mit Cent vor die Füße schmeißen und dem Spruch guten Heimflug oder sonst was. Ich habe mich einfach nicht beirren lassen. Ich bin dort geblieben. Ich habe mir noch eine Bratwurst gekauft und dann habe ich mir noch eine Cola geholt und dann habe ich noch einen Kuchen gegessen und habe immer so rumgeschaut und habe dann beobachten können, dass die irgendwann ja, mich gar nicht mehr so doll beachtet haben. Das fand ich schon mal komisch, weil am Anfang war es wirklich ganz extrem. Ich bin ja in deren Welt eingedrungen. Die kannten sowas wie mich überhaupt gar nicht. Und von Stunde zu Stunde wurden die, ich würde mal sagen, desinteressierter. Und irgendwann führte das tatsächlich dazu, dass dann einer mir auf die Schulter klopfte und sagte, kann ich mal ein Selfie mit dir machen? Und dann kamen wirklich noch mehrere. Und dann habe ich eben Selfies mit Nazis gemacht, die mir auch den Arm auf die Schulter gelegt haben, die dann gemeinsam mit mir in ihr Handy reingegrinst haben oder gelacht haben, mit denen ich mich dann auch da unterhalten habe. Und da habe ich mich oft gefragt, bin ich jetzt die erste Schwarze, mit der sie jemals gesprochen haben? Und offensichtlich hatten sie vorher Angst.
Es gibt noch ein zweites, sehr markantes Beispiel, finde ich. Sie waren bei dem US-Oberrassisten Tom Metzger, White Aryan Resistance. Der hat Sie beleidigt, ganz schlimm, aber am Schluss sagte dann, lassen Sie sich mal drücken. Das darf keiner sehen, sonst sei er erledigt, aber lassen Sie sich mal drücken und der umarmt Sie dann auch noch. Gute Güte, was haben Sie da gedacht?
Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe mich einfach umarmen lassen. Also das war einfach so ein spontaner Moment. Klar hat er vorher schlimme Dinge zu mir gesagt. Also der hat gesagt, ich bin das abgrundtief Böse und mein Vater war ein Genentführer und lauter so eine Sachen. Der hat angeblich seine Rasse aufgewertet durch die Gene meiner weißen Mutter. Und so eine Sachen hat er gesagt und der war eigentlich die ganze Zeit professionell gemein zu mir. Professionell meine ich auch wirklich, wie ich das sage, weil kurz bevor er mich umarmt hat, sagt er auch noch, ja, das ist hier Rassismus-Business. Und dann hat er mich umarmt. Und dann habe ich aber gar nichts gedacht, weil ich einfach offen bin. Ich bin halt so, wie ich bin.
Ich will ja auch nicht sagen, die sind alle harmlos, um Gottes Willen. Also das kann man ja auch natürlich nicht sagen. Aber mir geht es eigentlich nur darum, welche Schlussfolgerungen Sie daraus ziehen, wie man mit diesen Leuten umgehen sollte.
Es gibt nicht den einen Nazi, es gibt ganz viele verschiedene Arten, ja. Also es gibt unterschiedliche Nazis, den Mitläufer-Nazi, es gibt den, der am Balkon steht, sich auflehnt, ein Bier trinkt, rausguckt, aber dann vielleicht die falsche Partei wählt. Es gibt die Weggucker-Nazis, es gibt die berufsmäßigen Nazis bei der NPD, bei der AfD oder sonst wo, die bei Pegida mitmarschieren. Es gibt so viele unterschiedliche Nazis. Es gibt ja auch die gewalttätigen Nazis, die quasi darauf warten, zuzuschlagen, wenn sie eine Anweisung von oben bekommen. Darauf warten die. Und das Ganze ist ja aufgebaut wie ein Staat, wie ein System. Die warten darauf, dass sie die Machtübernahme bekommen. Also so ein Antifa-Typ hat auch mal zu mir gesagt, also so ein Nazi sagt, in 5 Jahren sind wir hier, in 10 Jahren sind wir da, in 15 Jahren haben wir Machtergreifung. Die arbeiten darauf zu, dass sie das Land übernehmen. Deshalb brauchen sie auch alles, was in diesem Land existiert. Die brauchen Anführer, die brauchen aber auch Leute in den Behörden, die brauchen Leute bei der Polizei, die brauchen Leute bei der Justiz. Die müssen natürlich jetzt schon vorbereiten, welche Gesetze dort neu sind.
Meinen Sie, dass sie das vorbereiten müssen?
Ja, das bereiten die alles schon vor und die sitzen auch schon in den Positionen. Bei den Burschenschaften sind 35% oder so, sind da auch rechtsextrem und das sind die Leute, die solche Gesetze schon vorbereiten, das ist ganz klar. Und ich habe einen mittlerweile Freund, der Aussteiger ist, ja, der früher bei den Nazis mitgemischt hat.
Ganz Chris nennen Sie ihn.
Chris heißt er, ja, so heißt er
auch.
Ach, ja,
auch so, okay.
Ja. Und der hat mir das alles bestätigt. Und die Art und Weise, wie sie auch an die neuen Nazis rankommen, ist ganz einfach. Er hat es nämlich gemacht. Er hat Leute in Schulen rekrutiert, selbst noch als Schüler. Die suchen sich dort Schüler, die schlechte Noten schreiben, die irgendwie an den Rand gedrückt werden, die gemobbt werden, die nicht so gut angesehen sind in der Schule.
Was wir machen bei den Salafisten.
Ja, so machen die das. Mhm. Die IS macht genau dasselbe, Boko Haram macht auch genau dasselbe, die Nazis machen das auch. Das ist doch alles ein Blödsinn.
Sie haben eine Freundin, Esther Bejarano. Über 90 Jahre ist sie alt, Auschwitz-Überlebende, Krümel nennen sie die zierliche Frau. Und sie sei ihre Weggefährtin, Inspiration und Kraftquelle. Was bedeutet Ihr Satz, wir kämpfen für dieselbe Sache, wenn auch auf verschiedene Weise?
Ja, Esther sagt natürlich, dass sie nicht mit den Nazis sprechen will. Ist ja auch ihr gutes Recht. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich würde niemals mit einem Nazi sprechen oder mit einem AfD oder Pegida oder sonst wie Rassisten. Das kann man so machen. Also man ist ja frei in dieser Welt. Aber sie hat natürlich einen anderen Hintergrund. Ihre Eltern sind umgebracht worden von den Nazis. Sie hatte eine Schwester. Die ist von Holland in die Schweiz geflohen. Die Schweizer haben sie ausgewiesen, haben gesagt, du musst zurück nach Deutschland. Und an der Grenze wurde sie dann von den Nazis umgebracht, erschossen. Und all diese Dinge, sie war in Auschwitz, all das führt dazu, dass sie mit Rassisten nicht sprechen will. Und das sagte sie mir auch.
Ja, aber sie wollten ja oder wollen ja durchaus Leute umkrempeln. So schreiben sie das ja auch. Und eins weiß ich ganz sicher, schreiben sie, wenn man etwas dazu beitragen möchte, das Problem mit dem Rassismus zu lösen, muss man bereit sein, etwas von der eigenen Kraft abzugeben. Was meinen Sie damit?
Ja, ich meine nicht damit, dass man mit Nazis kuscheln muss. Also überhaupt nicht. Also meine
Art. Das hätte ich jetzt auch wirklich nicht gedacht.
Ja, ja. Na, manche Leute sagen das sogar. Also mit Nazis kuscheln, du gehst da immer hin, du redest immer mit denen. Das bringt doch nichts.
Das wird Ihnen vorgeworfen.
Ja, das wird mir quasi auch manchmal vorgeworfen, ja. Und Esther hat das auch manchmal so einfach so beäugt, so von der Seite, was macht die da? Nee, da kann ich mich überhaupt nicht rantasten. Aber sie ist ja auch eine Kämpferin. Sie hat eine Band, die heißt Microphone Mafia. Sie ist ja 92 und hat diese Band und singt und rappt dort. Also das ist doch fantastisch. Sie macht ja was. Sie gibt ja was von ihrer eigenen Energie ab. Und so kann ja jeder irgendwas machen. Und man kann natürlich trotzdem sagen, man spricht nicht mit denen. Aber ich denke trotzdem, dass das der einzige Weg ist. Es ist wichtig, was zu machen, außenrum. Aber letztendlich, wenn wir nie ans Ziel kommen, wenn wir nicht in der Lage sind, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und zwar nicht auf Nazi-Demonstrationen, wenn die da im Pulk an einem vorbeiziehen oder wenn die Springerstiefel anhaben. Auch nicht in dunklen Ecken, wenn einer mal irgendwo auf einen zukommt oder so. Sondern einfach so in diesem ganz normalen, mittlerweile muss man es ja leider so sagen, in diesem ganz normalen Alltag, in dem Rassisten an jeder Ecke zu sehen sind, am Stammtisch, in der Straßenbahn, überall öffnen sie sich auch und sagen ihre Meinung. Da kann man ins Gespräch kommen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man vor allen Dingen selbst stark bleibt. Es nützt nichts, den Nazi dort anzufeinden. Man muss erstmal selbst stark sein und muss in dem Sinne auch da ein Vorbild sein, weil sonst kann der auch nur auf das reagieren, was er sieht. Wenn du wütend bist, dann ist der auch wütend. Und das ist ein ewiger Kreislauf von Wut, Hass und Gewalt. Das bringt gar nichts. Man muss es denen auch vorleben und ruhig mit denen reden und vielleicht auch gar nicht über Ideologie sprechen, sondern einfach über das normale Leben.
Frau Asumang, Sie wollten natürlich jedes Mal auch ein bisschen entlarven und diesen ganzen Aria-Kram, Aria-Plage nennen Sie das, kann man ja auch relativ schnell entlarven. Es begann 1853 mit dem französischen Adligen Joseph Arthur de Gobineau, der in seinem Buch Der arische Mensch von der Überlegenheit der weißen Rasse schrieb. Dabei hatte der Begriff Aria nun gar nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit der Sprachwissenschaft. Wen darf man also Aria nennen?
Die Iraner. Iran heißt ja wortwörtlich übersetzt das Land der Arier. Ja, einige Leute wissen das immer noch nicht. Ich bin ja dafür, dass es endlich mal in den Büchern steht, in den Schulbüchern. Und in dieser Region, im alten Persien, Indien, in dieser Region lebten früher die Arier, ein kleiner Volksstamm. Und hier lebten die Germanen. Hier lebten keine Arier. Steht ja auch in keinem Buch vor den Nazis, dass, was weiß ich, 1700 oder 1500 oder 1200 irgendwelche Arier lebten. Dass das überhaupt niemanden auffällt, finde ich eigentlich ein Skandal. Aber naja, so war das nun mal. Man hat einfach alles hingenommen, was die da gesagt haben und hat es vergessen zu überprüfen.
Sie waren dann auch in dem Dorf im Karkasgebirge, Abidjané, haben also die Arier besucht, die dann auch gesagt haben, Arier sein hat überhaupt nichts mit Hautfarbe zu tun. Fazit, Frau Asumang, ich zitiere, ich spüre nun, meine Reise ist noch nicht zu Ende. Wird es mir gelingen, mich von alten Wunden zu heilen, die Rassismus mir zugefügt hat? Haben Sie daran Zweifel?
Also ich glaube, die Wunden, die heilen so langsam. Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt noch neue dazukommen. Obwohl eigentlich muss man sagen, kommen tagtäglich neue dazu. Aber ich glaube, meine Haut ist jetzt nicht mehr so anfällig dafür und meine Seele auch nicht. Und ich habe mich wiedergefunden und ich glaube, ich bin dadurch ganz schön gewachsen und stärker geworden. Natürlich überhaupt nicht das, was die Nazis damit bezweckt haben. Aber so ist es nun mal, wenn man sich nach vorne bewegt, wenn man nicht stillsteht, wenn man sich nicht einschließt, sondern wenn man direkt nach vorne geht. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ich kann es wirklich nur jedem raten, wenn er oder sie irgendein Problem hat, wirklich sich nicht ins stille Kämmerlein einzuschließen, sondern immer den Diskurs suchen mit dem Gegenüber. Man kann so wahnsinnig viel lernen und so wahnsinnig stark werden dadurch.
Zwei weitere Sätze. Einer ist fast schon vorhin so ein bisschen gefallen. Der stammt jedenfalls aus dem Buch. Ich möchte jede Sekunde dieses wunderbaren Lebens in mich aufsaugen. Und der zweite, die angedrohte Kugel von Lars Burmeister, diese Morddrohung von 2001, wörtlich, hat aus meinem Leben in Dur eins in Moll gemacht. Sie sind jetzt 53. Ist es wieder ein Leben in Dur?
Och, ich mag Moll eigentlich ganz gerne. Ich singe ja auch ganz gerne und traurige Lieder mag ich. Da liegt auch was ganz Schönes drin. Also ich glaube, ich bin so eine Mischung zwischen Dur und Moll. Irgendein schöner Blues oder so.
Frau Asumang, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die Schauspielerin, Moderatorin, Dokumentarfilmerin und Autorin des Buches Mo und die Arier, S. Fischer, 14,99 €, Mo Asumang. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.
Vielen Dank, es war sehr, sehr nett bei Ihnen.
Dankeschön.
Wirklich.